Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Auch wenn man es vielerorts nicht vermuten würde, angesichts der vielen Alkoholleichen vor Kneipen und in Schrebergärten, dieser 1. Mai ist der Tag der Arbeit, der internationale Kampftag der Arbeiterbewegung, also ein sehr politischer Tag, ein Tag der Gewerkschaften. Wir berichten von der zentralen Mai-Kundgebung des DGB in Hannover. Und dieser 1. Mai ist seit Jahrzehnten auch ein Tag des Krawalls, vor allem in Berlin. Wir schalten gleich zu unserer Korrespondentin, um zu hören, ob es auch diesmal wieder Randale gibt in Kreuzberg und Neukölln. In den USA sind Sicherheitskräfte an mehreren Universitäten gegen pro-palästinensische Protestierende vorgegangen. Auch das ein Thema in dieser Sendung. In Israel wird ein möglicher Geiseldeal mit der Hamas zu einer innenpolitischen Zerreißprobe und Polen feiert die 20-jährige EU-Mitgliedschaft. Ich bin Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Wir beginnen in Berlin, wo vor einigen Minuten die Demonstration revolutionärer 1. Mai begonnen hat. Unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak ist vor Ort. Claudia, geht's in diesem Jahr bisher eher gesittet zu oder dominiert die Gewalt?
Also im Moment ist es noch sehr friedlich und es wird auch gleich sehr laut werden, denn die Demonstration hat sich gerade in Bewegung gesetzt. Die revolutionäre 1. Mai-Demonstration, traditionell um 18 Uhr, angeführt von Linksautonomen. In diesem Jahr sind eine Menge pro-palästinensische Gruppen mit dabei, also unter anderem auch eine Gruppe, die nennt sich Young Struggle. Die sieht im Terror der Hamas tatsächlich einen legitimen Befreiungskampf. Ich habe sehr, sehr viele Menschen gesehen mit Palästinensertüchern, auch palästinensische Flaggen werden geschwenkt. Es sind auch sehr viele Polizisten im Einsatz, auch Dolmetscher, arabische Dolmetscher, die also genau zuhören und überprüfen, ob hier antisemitische Parolen skandiert werden.
Im Vorfeld waren antisemitische Äußerungen oder Plakate zeigen israelfeindliche verboten worden. Bis jetzt haben sich die Demonstranten auch daran gehalten?
Also bislang haben sie sich daran gehalten und es ist auch immer so am 1. Mai, dass solange es hell draußen ist, bleibt es in der Regel friedlich. Also in dem Moment, wenn die Sonne untergeht, es wird dunkel, wird es dann im Schatten der Nacht eher gewalttätig. Damit muss man auch heute rechnen, besonders weil die Demonstration, die zieht jetzt hier von Kreuzberg, vom Südstern in Richtung Neukölln, also auch über die Sonnenallee. Der ein oder andere erinnert sich, die Sonnenallee war ja der Ort, an dem nach dem 7. Oktober massiv antisemitische Straftaten verübt worden sind.
5000 Teilnehmer waren angemeldet worden. Ist es dabei geblieben?
Das ist im Moment schwer zu sagen. Es strömt immer noch hierhin zum Südstern. Also mehrere Tausend sind es auf jeden Fall. Und es sind etwa 6200 Beamte im Einsatz. Auch Unterstützung gibt es von der Bundespolizei, auch aus 9 anderen Bundesländern. Wichtig ist dem Berliner Senat, der Innensenatoren, dass die Einsatzkräfte geschützt werden. Wir erinnern uns an Silvester vor anderthalb Jahren. Da gab es ja auch Übergriffe, Angriffe auf Feuerwehr, auch auf die Besatzung von Krankenwagen. Das soll auf jeden Fall vermieden werden. Auch die Justiz ist in Bereitschaft. Das heißt, es könnte also sein, dass auch Staatsanwälte, dass auch Richter heute noch Arbeit bekommen am Abend oder in der Nacht, um zum Beispiel gegen Gewalttäter Untersuchungshaft zu verhängen.
Wie verhält sich denn die Polizei bisher? Eher zurückhaltend oder zeigt man gleich mal Stärke?
Nein, im Moment zeigt man keine Stärke. Es ist sehr, sehr friedlich. Hier gab es auch gemeinsame Schlangen von Demonstranten und Polizisten an der Eisdiele. Ich habe einen Polizisten gesehen, der ein Kinderfahrrad repariert hat. Also im Moment ist die Stimmung noch sehr entspannt. Und es soll auch, wenn möglich, deeskaliert werden. Aber die Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat klar gemacht, wir greifen auch durch in dem Moment, wo es Gewalt gibt von Seiten der Demonstranten, beziehungsweise wenn Parolen gebrüllt werden, antisemitische Parolen, die verboten sind.
Sie haben die pro-palästinensischen Demonstranten genannt. Abgesehen davon, wie politisch ist diese Demo denn überhaupt?
Also die ist sehr politisch. Das ist eine Klassenkampfdemo, muss man sagen. Das Motto lautet: Konzerne enteignen, Kriegstreiber entwaffnen, Kapitalismus zerschlagen. Also das sind Linksextreme, die hier jetzt auf der Straße sind. Es werden Zeitungen verteilt, die heißen Der Kommunist oder Die Internationale. Es wird auch immer wieder skandiert: Hoch, 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 die internationale Solidarität. Also es ist eine klar linke Demonstration.
Noch ganz kurz: In Berlin-Wittenau haben in der Nacht 16 Amazon-Transportfahrzeuge gebrannt. Gibt es da eventuell einen Zusammenhang mit den Mai-Demos?
Also die Innensenatorin Iris Spranger wurde bei einem Nachmittagstermin in der Feuerwache hier um die Ecke genau danach gefragt. Und dann sagte sie, es wird noch ermittelt, aber im Moment geht sie davon aus, dass es keinen Zusammenhang gibt.
Vielen Dank, Claudia van Laak, live aus Berlin. Und damit weiter nach Hannover. Da fand heute die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes statt. Ganz oben auf der Agenda das Streikrecht und die Tarifverträge. Für uns war Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau dabei.
Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. Unter diesem Motto versammeln sich am Vormittag tausende Menschen in Hannover-Linden, einem Stadtteil, der einstmals von Industrie geprägt war und als Zentrum der Arbeiterbewegung in der Stadt gilt. Streik für mehr Lohn, Solidarität gewinnt oder Menschenrechte statt rechte Menschen steht auf Transparenten zu lesen. Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen geht es mit Fahnen der Gewerkschaften von Parteien oder anderen Interessensgruppen Richtung Innenstadt zur Kundgebung auf dem zentralen Goseriedeplatz.
Also heute geht es um gute Arbeit, um gute Renten und tatsächlich mehr Freizeit. Ein Aspekt, glaube ich, der vielen Leuten wichtig ist, die keine Lust mehr haben, sich totzuschuften im Betrieb. Dafür demonstrieren wir heute.
Die prekären Arbeitsbedingungen im wissenschaftlichen Bereich und dass man grundsätzlich entweder in Projekten angestellt ist oder über Honorarverträge und deshalb immer 1-2 Jahre Sicherheit hat und dann nicht weiß, wo man als nächstes arbeitet.
Ja, seit 130 Jahren kämpfen wir für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit.
Rückblick für die DGB-Bundesvorsitzende Jasmin Fahimi.
An alle, die sich bemüßigt fühlen, über die Einschränkung unseres Streikrechts zu fabulieren, sagen wir, wir machen verantwortliche Tarifpolitik. Aber wer Klassenkampf bestellt, der kann ihn kriegen. Finger weg vom Streikrecht.
So Fahimi mit Blick auf die Forderungen einiger Politiker während der Streiks der Eisenbahnergewerkschaft GDL in den vergangenen Monaten. Tarifverträge seien heute wichtig wie eh und je.
Tarifverträge, das ist es, was den Beschäftigten zu ihrem guten Recht verhilft. Das ist es, was sie zu freien Menschen in der Arbeitswelt macht. Tarifverträge regeln Löhne, sie regeln Arbeitszeiten, sie regeln aber auch Personalbemessungen. Gewerkschaften sorgen für flexible Arbeitszeit- und Langzeitkontenmodelle, dass man eben nicht bis zum Umfallen arbeiten muss. Wir sorgen dafür, dass Arbeitszeiten eben auch für berufstätige Familien funktionieren können.
Die Politik müsse sich einsetzen für eine Steigerung der Tarifbindung, so die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete.
Es kann nicht sein, dass der Staat weiterhin Lohndumping-Geschäftsmodelle mitfinanziert von unseren Steuergeldern. Die tarifflüchtigen Arbeitgeber, sie erzeugen einen volkswirtschaftlichen Schaden von 130 Milliarden Euro jedes Jahr.
Mit Blick auf die Europawahl Anfang Juni rief Fahimi wie andere Redner auch zur Wahl demokratischer Parteien auf. Es gehe um die Verteidigung dessen, was erkämpft worden sei in den vergangenen über 100 Jahren.
Und dieser 1. Mai ist deswegen auch immer wieder ein Tag zur Mobilisierung gegen die Kräfte, die unseren Zielen und Werten entgegenstehen. Und daher sage ich ohne Umschweife, wir Gewerkschaften müssen und werden alles in unserer Kraft Stehende tun, um die extremen Rechten zu stoppen und ihr spaltendes Treiben zurückzudrängen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Im Laufe des Tages nehmen nach Angaben des DGB etwa 10.000 Menschen an der Veranstaltung in Hannover teil. Die Polizei spricht von etwa 2.500 Teilnehmenden. Deutschlandweit fanden nach Angaben des DGB am heutigen 1. Mai mehrere hundert Kundgebungen und Veranstaltungen statt.
Und dazu passt diese Meldung. In Istanbul hat die Polizei heute bei einer Demonstration zum 1. Mai Tränengas und Gummigeschosse gegen Teilnehmer eingesetzt. Rund 200 Demonstranten, die zum Taksim-Platz wollten, seien festgenommen worden, berichten türkische Medien. Präsident Erdogan hatte gestern erklärt, dass der Taksim-Platz nicht für die jährlichen Proteste genutzt werden dürfe. Dort war es 2013 wochenlang zu großen Protestaktionen gegen die Regierung gekommen. Der Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, rief trotz des Verbots zur Kundgebung auf dem Platz auf. Andere Proteste gibt es derzeit an einigen Universitäten in den Vereinigten Staaten, und zwar vor allem pro-palästinensische. In der renommierten University of California in Los Angeles, UCLA, ist es zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen Teilnehmern der Proteste und Gegendemonstranten gekommen. Am späten Dienstagabend hatte die New Yorker Polizei ein Protestlager auf dem Campus der Elite-Universität Columbia aufgelöst. Doris Simon.
In der letzten Nacht trennten Polizisten mehrere hundert pro-palästinensische Demonstrierende und Gegendemonstranten auf dem Campus der UCLA in Los Angeles. Sie reagierten damit auf eine Anforderung der Universitätsleitung. Mehrere Stunden lang hatten sich beide Seiten zuvor Schlägereien geliefert, sich mit Reizgas besprüht und mit Gegenständen beworfen. Die demokratische Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, sprach von abscheulicher und unentschuldbarer Gewalt auf dem Campus. In New York räumte die Polizei gestern Abend ein Verwaltungsgebäude der Columbia-Universität, das am Morgen von einer Gruppe Protestierer besetzt worden war. Auch hier hatte die Universitätsleitung die Polizei um Hilfe gebeten. Auch das Camp der Pro-Palästina-Demonstrierenden auf dem Columbia-Campus wurde geräumt. Universitätspräsidentin Minouche Shafik bat die New Yorker Polizei, eine Präsenz auf dem Campus bis zu den Feiern zum Studienabschluss in 2,5 Wochen aufrechtzuerhalten. In New York verhaftete die Polizei letzte Nacht über 280 Demonstrierende auf dem Gelände der Columbia-Universität und des New York City Colleges in Harlem. Viele der Pro-Palästina-Protestierer seien nicht an den Unis immatrikuliert, hieß es von Seiten der Polizei. Die Protestierenden versuchten, die Stadt lahmzulegen. Das werde man nicht erlauben, erklärte Bürgermeister Eric Adams. Auch anderswo in den USA hat die Polizei inzwischen Protestzeltlager aufgelöst und Studierende verhaftet, unter anderem in New Orleans, Phoenix und an der University of Florida. Mehr als 1600 Menschen sind wegen der Uni-Proteste inzwischen verhaftet worden. Doch auf etlichen Campusen in den USA stehen weiterhin Protestzeltlager. Die Studierenden dort fordern einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza. Sie verlangen auch, dass ihre Universitäten die fünfstelligen Studiengebühren, die sie jedes Jahr zahlen, nicht mehr in Unternehmen investieren, die in Verbindung stehen zu Israels Militäraktion in Gaza. Manche fordern auch das Ende jeglicher Investitionen in Unternehmen, die in Israel aktiv sind. Einige Universitäten, wie Wesleyan, haben bis jetzt bewusst darauf verzichtet, die Polizei zu rufen. Die Pro-Palästina-Demonstrierenden an der Brown-Universität bauten ihr Zeltlager ab, nachdem die Universitätsleitung zugesagt hatte, im Herbst darüber abzustimmen, ob sie ihre Investitionen abziehen aus Unternehmen, die mit Israels Militäroffensive in Gaza zu tun haben. In Washington D.C. rief die Universitätsleitung die Polizei, um das Camp an der George-Washington-Universität aufzulösen. Die Polizei lehnte ab. Sie erklärte, sie werde erst eingreifen, wenn es zu Gewalt komme.
Wie viele Geiseln sich noch genau in den Händen der Hamas-Terroristen im Gazastreifen befinden, das weiß niemand. Viele von ihnen dürften wohl in den letzten Monaten ums Leben gekommen sein. Trotzdem, die Angehörigen hoffen weiter auf eine Befreiung, die wohl nur durch einen Deal zwischen der israelischen Regierung und der Hamas zustande kommen dürfte. US-Außenminister Antony Blinken ist zurzeit zu Besuch in Israel. Er versucht zu vermitteln und eine befristete Waffenruhe steht im Mittelpunkt seines Vorschlags. Aus Tel Aviv. Julio Segador.
Warten auf die Antwort der Hamas. Noch ist völlig unklar, ob die Terrororganisation auf den Vorschlag Israels zu einer Waffenruhe und damit verbunden zu einer Freilassung weiterer Geiseln eingehen wird. US-Außenminister Antony Blinken jedenfalls machte zu Beginn seiner Visite in Israel klar, wer nun am Zug ist.
A ceasefire that brings the hostages home and to get it now. And the only reason.
Wir sind entschlossen, einen Waffenstillstand zu erreichen, der die Geiseln nach Hause bringt, und zwar jetzt. Der einzige Grund dafür, dass dies nicht zustande kommt, ist die Hamas. Es liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, deshalb keine Verzögerungen und keine Ausreden mehr. Jetzt ist die Zeit. Der israelische Vorschlag sieht Medienangaben zufolge ein mehrstufiges Verfahren vor, in dem die Kampfhandlungen im Gazastreifen vorerst für 40 Tage gestoppt werden. Im Gegenzug dann Geiseln freikommen, zunächst Frauen, Kranke, Ältere und Verwundete. Wie schon bei der ersten Waffenruhe im November sollen auch palästinensische Häftlinge ebenfalls in einem Stufenverfahren aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Ein kompliziertes Verfahren, das bei den rechtsextremen Parteien der israelischen Regierungskoalition auf Ablehnung stößt. Siedlungsministerin Orit Struck wählte heftige Worte. Die Regierung schickt Menschen in den Krieg. Hunderttausende Soldaten haben alles hinter sich gelassen und sind für die Ziele, die die Regierung bestimmt hat, in den Kampf gezogen. Und wir werfen diese Ziele in den Müll, um jetzt 22 oder 33 Menschen zu retten? Solch eine Regierung hat kein Existenzrecht. Scharf reagierte der frühere Ministerpräsident Yair Lapid auf die harschen Worte der israelischen Rechtsaußenministerin zu den Geiseln. Auf der Plattform X entgegnete er, für ihn habe eine Regierung mit 22 oder 33 Extremisten keine Daseinsberechtigung. Es ist völlig unklar, ob die rechtsextremen Koalitionspartner von Premier Benjamin Netanyahu einer möglichen Waffenruhe überhaupt zustimmen würden. Denn das würde auch bedeuten, dass die Militäroffensive in Rafah, der letzten Bastion der Hamas im Gazastreifen, zunächst aufgeschoben und möglicherweise ganz abgeblasen wird. Darauf drängen die USA intensiv. Doch Israels Premier weiß, dass dies seine Regierung sprengen und möglicherweise auch sein politisches Schicksal besiegeln könnte. Daher betont Netanyahu, nach Rafah militärisch reinzugehen, mit oder ohne Deal. Seine Aussage, die er nach dem letzten Treffen mit Blinken gemacht hatte, dürfte damit weiter Gültigkeit haben. Ich sagte Blinken, dass es keinen anderen Weg gibt, die Hamas zu besiegen, ohne nach Rafah reinzugehen und die dort bestehenden Hamas-Reste zu zerschlagen. Ich hoffe dabei auf die Unterstützung der USA, aber wenn es sein muss, machen wir es allein. Nach dem heutigen Treffen mit Blinken trat Netanyahu nicht vor die Presse. Beobachter werten dies als Beleg für ein tiefes Zerwürfnis mit den USA.
Am 1. Mai 2004 ist die Europäische Union mit einem Schlag um 10 Mitgliedstaaten angewachsen, 8 davon in Osteuropa. Der größte davon ist Polen mit seinen rund 38 Millionen Einwohnern. Dort ist der Jahrestag heute in Warschau und an der Grenze Słubice-Frankfurt-Oder gefeiert worden. Martin Adam.
Es sieht wie ein Sonntagsspaziergang aus, als der polnische Außenminister Sikorski und seine deutsche Amtskollegin Baerbock über die Oderbrücke gehen, zwischen Frankfurt-Oder und Słubice. Ein Spaziergang über eine Grenze, die 20 Jahre nach dem polnischen EU-Beitritt nicht mehr zu spüren ist. Erst in der Corona-Pandemie sei sie auf einmal wieder da gewesen, erinnert sich Sikorski. Für die Generation seiner Kinder eine völlig neue Erfahrung.
Jeden z moich synów z Berlina nie mógł przejechać do Polski.
Einer meiner Söhne konnte aus Berlin nicht nach Polen fahren, sondern kam nur bis Frankfurt-Oder. Für meinen Sohn war das die erste Erfahrung mit einer Grenze innerhalb der Europäischen Union. Deshalb kämpfen wir dafür, dass diese Grenzerfahrung nicht zurückkommt. Aber die Menschen zwischen beiden Ländern seien heute nicht mehr trennbar. Es gebe sogar Untersuchungen, die zeigen, dass deutsch-polnische Ehen länger halten als innerdeutsche oder innerpolnische, so Sikorski. Vor 20 Jahren hätten Polen Angst vor einem Ausverkauf an die Deutschen gehabt. Und die Deutschen Angst vor billigen polnischen Arbeitskräften, ergänzt Baerbock. Die enge Nachbarschaft heute sei überhaupt nicht selbstverständlich gewesen.
Genauso wie die ganze Europäische Union nicht vom Himmel gefallen ist, sondern es immer wieder den Mut von politisch Verantwortlichen, aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern brauchte, diesen Schritt ins Neue zu wagen. Und das ist für mich eigentlich an diesem schönen Geburtstag das, was unsere Verantwortung zugleich ist, uns immer wieder zu vergegenwärtigen. Wir werden Großes wie eine Vereinigung im Herzen Europas nicht schaffen, wenn wir uns vom Gegenwind klein kriegen lassen.
Aber Gegenwind gibt es heute keinen. Vor wenigen Tagen noch hatte Sikorski in einer Grundsatzrede erklärt, die EU brauche womöglich ein neues Vertragswerk, das das Stimmgewicht neu sortiert, damit auch Länder wie Polen mehr politisches Gewicht bekommen. In Subice und Frankfurt ist am 1. Mai davon nichts zu hören. Stattdessen Einigkeit, dass aus der Wirtschaftsgemeinschaft EU auch eine Sicherheitsunion werden müsse. Russlands Krieg in der Ukraine ist von hier aus nicht mehr so weit weg. Es ist Polens Staatspräsident Andrzej Duda, der in Erinnerung ruft, dass auch die polnisch-europäische Beziehung nicht unkompliziert ist. Duda steht der abgewählten Peace-Partei nahe und die verstand und versteht die EU vor allem als Kampfplatz, in dem es darum geht, die eigenen Interessen gegen andere durchzusetzen.
Jesteśmy świadkami wielkiego sporu o przyszły kształt Unii Europejskiej.
Wir sind Zeugen einer großen Auseinandersetzung um die zukünftige Form der EU. Es gibt beunruhigende Tendenzen zur Föderalisierung. Man spricht davon, die Souveränität der Mitgliedstaaten zu beschränken. Unsere Mitgliedschaft in der EU ist polnische Staatsraison, aber wir wollen ein Europa der freien Nationen, der Vaterländer. Die Europäische Union sei jeden Tag ein harter Kampf, so Duda. Aber selbst er betont, 20 Jahre in der EU, das, Zitat, war und ist eine sehr gute Zeit für Polen.
Außenministerin Baerbock war also heute in Polen. Anschließend hat sie sich auf den Weg Richtung Indo-Pazifik gemacht, nicht ohne vorher einige warnende Worte in Richtung China zu senden. Georg Schwarte.
Unmittelbar vor ihrem Abflug nach Australien und Neuseeland hat Außenministerin Baerbock sich zur gemeinsamen Wertepartnerschaft mit den beiden Staaten im Indo-Pazifik bekannt. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir mit Australien und Neuseeland zwei enge demokratische Partner im Indo-Pazifik haben, mit denen wir eine Weltsicht teilen, so die Außenministerin. Australien und Neuseeland hätten viel Erfahrung im Umgang mit dem autoritären Nachbarn China. Baerbock warf Peking in diesem Zusammenhang vor, Demokratien wie auch Deutschland durch Spionage und andere Einflussoperationen auf die Probe zu stellen. Die Außenministerin fliegt am Abend zu ihrem Antrittsbesuch nach Australien, später Neuseeland und danach Fidschi. Mit Australien besteht seit langem eine enge Sicherheitspartnerschaft. Das Land ist zudem der größte Unterstützer der Ukraine außerhalb der NATO. Die Sicherheit in Europa, so Baerbock, hänge auch von der Sicherheit im Indo-Pazifik ab und umgekehrt. In den rauen Wassern der Weltpolitik sei es deshalb umso wichtiger, dass Demokratien im Wettstreit mit autoritären Systemen zusammenstehen. Wie wir schauen Australien und Neuseeland nicht weg, wenn andere die internationalen Regeln mit Füßen treten, sondern übernehmen Verantwortung, so Baerbock, unmittelbar vor ihrem 21-stunden-langen Flug in die Region. Auf ihrer zweiten Station Neuseeland wird Baerbock auch über das heute Nacht in Kraft getretene Freihandelsabkommen der EU mit Neuseeland sprechen. Die deutsche Außenministerin bezeichnete den Vertrag, der Nachhaltigkeit und auch die Rechte der Indigenen stärkt, als, so wörtlich, Goldstandard bei den weltweiten Freihandelsabkommen.
In China sind beim Einsturz einer Fahrbahn einer Schnellstraße 24 Menschen ums Leben gekommen, 30 weitere wurden in Krankenhäuser gebracht. Benjamin Eisel.
Das Unglück ereignete sich am frühen Morgen im südchinesischen Landesteil Guangdong. Nach offiziellen Angaben sind 18 Autos einen Abhang heruntergestürzt, als ein Teil einer vierspurigen Schnellstraße wegbrach. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Fahrbahn teilweise weggerissen wurde. Nach Angaben aus Staatsmedien ist der beschädigte Abschnitt in der Nähe der Stadt Meizhou knapp 20 Meter lang. Rund 500 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und anderen Behörden waren im Einsatz. Die Unfallursache wird noch untersucht. In der Region hat es in den vergangenen zwei Wochen teils heftig geregnet. Teile Guangdongs wurden überflutet. Mindestens 4 Menschen sind bei den Überschwemmungen ums Leben gekommen, mehrere werden noch vermisst. Über die Millionenmetropole Guangzhou fegte zudem am Wochenende ein Tornado hinweg. Dabei wurden mindestens 5 Menschen getötet. Nach Angaben aus Staatsmedien wurden mehr als 140 Fabriken bei dem Sturm beschädigt. Guangdong ist mit 130 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Landesteil Chinas und der wirtschaftlich stärkste. Das Bruttoinlandsprodukt Guangdongs ist in etwa so groß wie das von Südkorea.
Mit dem heutigen Tag sind einige Neuerungen und Teuerungen in Kraft getreten. Jim Bob Nikschas.
Ab dem 1. Mai verlangt der Bund von Airlines und Reiseveranstaltern eine höhere Ticketsteuer. Je nach Entfernung des Reiseziels werden pro Ticket zwischen 3 und 13 Euro zusätzlich fällig. Experten gehen davon aus, dass diese Kosten an die Passagiere weitergegeben werden. Einige Airlines haben ihre Preise schon daran angepasst. Kunden von Billiganbietern wie Ryanair oder EasyJet berichten zum Teil von Nachforderungen für schon gebuchte Tickets. Das aber ist nur erlaubt, wenn die allgemeinen Geschäftsbedingungen es zulassen. Mit der höheren Ticketsteuer will die Regierung die Löcher im Bundeshaushalt stopfen. In diesem Jahr rechnet man mit zusätzlichen 400 Millionen Euro. Weitere Änderungen treten für Autofahrerinnen und Autofahrer in Kraft. Dieselbesitzer dürfen ab Mai nun auch 100% Biodiesel tanken. Wer einen Neuwagen kaufen will, muss vom Händler deutlich mehr Informationen bekommen als bisher, zum Beispiel über den längerfristigen Energieverbrauch und die Folgekosten. Und wer in der Schweiz beim Rasen oder Falschparken erwischt wird, kann das ab Mai nicht mehr einfach in Deutschland aussitzen. Die Strafe wird dann über die deutschen Behörden kassiert.
Und jetzt ist Maximilian Rieger zu mir ins Studio gekommen. Nach dem Champions League Halbfinale ist vor dem Champions League Halbfinale gestern die Bayern 2:2 zu Hause gegen Real Madrid. Heute sind die Dortmunder dran. Wie sind die Vorzeichen?
Genau, die Dortmunder spielen gegen Paris Saint-Germain, sind der Außenseiter, gerade nach dem 1:4 in der Bundesliga gegen Leipzig. Die Dortmunder versuchen trotzdem optimistisch ins Spiel zu gehen, berichtet Daniela Millenborn.
Noch einmal nach Wembley. Das ist der große Traum. Noch einmal dorthin, wo der BVB 2013 schon mal im Champions-League-Finale stand, mit 1:2 gegen den FC Bayern verlor. Vor einer Rückkehr in Englands Fußballtempel liegen aber noch ein paar Stunden Schwerstarbeit gegen den frisch gebackenen französischen Meister.
Wir wissen, dass wir mindestens 180 Minuten auf dem allerhöchsten Niveau leisten müssen, um den großen Traum wahr werden zu lassen. Und darauf werden wir uns vorbereiten. Und dann machen wir es zuerst in Dortmund und danach nächste Woche dann in Paris.
Dortmunds Trainer Edin Terzic verweist auf die gute Form des Gegners, der im Jahr 2024 noch kein Spiel verloren hat. Auch weil Superstürmer Kylian Mbappé trifft und trifft und trifft. In bislang 44 Saisonspielen erzielte er 43 Tore. Dortmunds Kapitän Emre Can beschwört das Kollektiv.
Mbappé ist, glaube ich, vielleicht einer der Besten der Welt, vielleicht sogar der Beste der Welt. Und alleine gegen ihn wird schwer und das müssen wir als Mannschaft schaffen.
Anpfiff dann um 21 Uhr. Die Basketballer von Alba Berlin sind schon häufiger deutscher Meister geworden, die Basketballerinnen bis jetzt noch nicht. Aber heute haben sie es geschafft, indem sie das entscheidende 5. Spiel gegen Keltern 68:53 gewinnen. Jakob Rüger.
Schlechter Start der Alba-Frauen vor 2400 Zuschauern in der pickepackevollen Sömmeringhalle. Sie lagen teilweise mit 8 Punkten zurück, konnten das Spiel dann aber ausgeglichen zur Pause gestalten. Und im zweiten Durchgang spielten sie sich dann regelrecht in einen Rausch. Angeführt von der überragenden Deshaira Thomas konnten sie den Vorsprung immer weiter ausbauen und dürfen am Ende jubeln über den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Deutscher Meister 2024, Alba Berlin.
Das Radrennen Eschborn-Frankfurt ist eines der größten Radsport-Events in Deutschland. Die heutige Ausgabe gewinnt nach 203 Kilometern ein Belgier, berichtet Matthias Merget.
Nach knapp 204 Kilometern rund um Frankfurt und durch den Taunus war der Belgier Maxim van Gils der schnellste Mann. Im Finale vor der Alten Oper war kein Deutscher mehr mit dabei. Zweiter wurde Alex Aranburu aus Spanien vor dem Amerikaner Ryan Sheehan. Als bester Deutscher landete der Odenwälder Jonas Rutsch auf Platz 17. Lokalmatador John Degenkolb aus Oberursel war über 100 Kilometer in einer Ausreißergruppe unterwegs. Doch nach seinen Knieproblemen fehlten ihm am Ende ein wenig die Kräfte, um in die Entscheidung mit einzugreifen.
Olympische Spiele für Sportarten, die nicht olympisch sind, das ist kurz gesagt das Konzept der World Games. Die Ausgabe 2029 wird in Karlsruhe stattfinden. Achim Scheu.
Auf dem Programm der Veranstaltung stehen Sportarten, die nicht Teil der Olympischen Spiele sind, wie beispielsweise Tanzen, Faustball, Squash oder Beachhandball. Der Gemeinderat der Stadt hatte die Bewerbung unterstützt und 10 Millionen Euro für die Veranstaltung freigegeben. Die Gesamtkosten der Spiele sollen insgesamt 80 bis 100 Millionen Euro betragen. Neben der Stadt sollen auch Land, Bund und Sponsoren für die Summe aufkommen. Laut Deutschem Olympischen Sportbund haben bei den letzten World Games rund 3.500 Athletinnen und Athleten aus 99 Nationen teilgenommen. Damit hätten die World Games eine größere Dimension als die Olympischen Winterspiele. Letztendlich erhoffen sich die Verantwortlichen ein Fest für die ganze Stadtgesellschaft und eine Stärkung des Breiten- und Leistungssports in der Region.
Seit Jahren dominiert Red Bull Racing die Formel 1. Jetzt verliert der Rennstall aber den wahrscheinlich wichtigsten Ingenieur, denn der Leiter der Designabteilung, Adrian Newey, verlässt Red Bull. Lutz Kulling.
118 Rennsiege und 7 Fahrerweltmeisterschaften. Das ist die Bilanz von Red Bull Racing, seit der österreichische Rennstall Adrian Newey 2006 verpflichtet hat. Jetzt ist Schluss. In einer Mitteilung heißt es, Newey werde noch bis Anfang 2025 an einem Red Bull Langstreckenwagen arbeiten, aber nicht mehr für das Formel-1-Team. Es sei Zeit, den Staffelstab zu übergeben, wird Newey zitiert. Newey gilt seit den 90er Jahren als einer der besten Formel-1-Ingenieure überhaupt. Er designte damals die Weltmeisterautos von Williams und McLaren Mercedes. Ob Newey ab 2025 für einen anderen Rennstall arbeiten wird, ist unklar. Der 65-Jährige war in den vergangenen Wochen mit Ferrari in Verbindung gebracht worden, nachdem es bei Red Bull teaminterne Konflikte gegeben hatte.
Soweit der aktuelle Sport. Ab 19.10 Uhr gibt es dann in Sport am Feiertag eine Sendung dazu, wie der Schulsport in Deutschland verbessert werden könnte.
Dann wieder mit Maximilian Rieger. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Abend.